Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus also. Und nicht ich bin der Zimmermann, obwohl er das doch eigentlich war. Und obwohl er doch eigentlich nicht wie ein Hirte mit mehreren hundert weißbewollten Schafen zum nächsten Weideplatz gezogen ist, sagt er trotzdem, ich bin der Hirte, und wir verstehen dieses Bild ja auch, weil wir es für uns übersetzen können, was er damit sagen möchte, weil wir begreifen, dass Jesus uns damit erklärt, was seine Aufgabe ist, was seine Funktion ist. Sonst müssten wir spätestens wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, irgendwie ins Nachdenken kommen. Das kann man jetzt auch nicht ganz so wörtlich sehen, gell? Da geht's ja auch um die Funktion, das, was die Tür macht. Und nicht, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin archirustikal oder sowas. Jesus gibt uns verschiedene solche Bilder, mit denen er sich selber beschreibt und die uns helfen, dass wir ihn erkennen können, dass wir etwas von ihm begreifen, etwas von ihm entdecken können. 7 Ich-Bin-Worte gibt es im Johannesevangelium. Das sind die bekannten Sätze, wo Jesus selber sagt, ich bin, und dann kommt meistens so ein Bild. Also Tür haben wir schon gehört und Hirte haben wir schon gehört. Kriegen wir die anderen 5 auch noch zusammen? Wenn ihr gerade im Lied aufgepasst habt, da waren sie alle drin. Bitte? Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Da geht es um die Verbindung. Wer bei ihm bleibt, der bringt gute Frucht. Das Brot des Lebens, genau, Jesus sagt, ich bin Brot. Ja, bei ihm wird man gesättigt. 4 haben wir. Das Licht haben wir, genau, das Licht für die Welt. Wer ihm folgt, der wird nicht in der Dunkelheit wandeln. Die Wahrheit kommt vor bei Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jetzt wird es schon ein bisschen abstrakter. 5. Auferstehung und das Leben, genau. Auch so was ein bisschen Abstrakteres, gell, was ist das eigentlich? Und was haben wir noch vergessen? Der Weg, genau, der Weg, das haben wir noch vergessen. Also, wir haben alle 7 Bilder, das sind ganz unterschiedliche Bilder. Manche sind ganz gut vorstellbar, wie ein Hirte, eine Tür oder ein Weg. Das kann man sich gut vorstellen, das ist sehr konkret. Dann gibt es aber abstrakte Bilder, wie die Wahrheit oder wie das Leben und die Auferstehung. Ganz unterschiedliche Bilder, mit denen Jesus sich bezeichnet. Und alle zusammen geben uns so ein bisschen einen Eindruck, wer Jesus ist oder was er für uns tut. Wenn wir uns selber beschreiben, machen wir es manchmal ja auch so, dass wir da unterschiedliche Worte oder Begriffe nehmen, Bezeichnungen, um uns zu beschreiben. Also zum Beispiel könnte jemand sagen, ich bin ein Mann, ich bin aber auch Autofahrer, ich bin Musiker vielleicht, ich bin ITler, wenn es ist. Aber man könnte auch sagen, ich bin Spaßvogel, ich bin Vater, ich bin begnadeter Tennisspieler, ich bin Leverkusen-Fan, vielleicht heute ganz besonders. Ich bin Apple-User, manche definieren sich ja über das Telefon, das sie so mit sich rumtragen und wo das herkommt. Ich bin vielleicht Kunstkenner, ich bin Frühaufsteher, ich bin Kaffeeliebhaber, ich bin Schildkrötenbesitzer oder was auch immer. Also man kann sich ja mit ganz vielen Dingen bezeichnen, jedes gibt so ein bisschen einen Blick auf den Charakter, der einen so ausmacht, und alles zusammen gibt dann so ein bisschen ein Gesamtbild. Jede Bezeichnung ist so ein Aspekt, und so ähnlich kann man diese Ich-Bin-Worte von Jesus ja auch verstehen. Jedes Ich-Bin-Wort weist uns hin auf einen Aspekt, auf eine Sache, die wir an Jesus Christus erkennen können. Manchmal ist es auch ganz spannend, wenn man andere Leute fragt, wer bin ich eigentlich in deinen Augen? Das ist auch mal ganz interessant, da kommen noch mal ganz spannende Sachen raus. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir haben das im Vikariat, in der Ausbildung zum Vikariat mal gemacht. Da haben wir uns gegenseitig gesagt, wer wir füreinander sind. Und da war ich ganz überrascht, dass ein Vikarskollege, ein guter Freund von mir, als allererstes bei mir gesagt hat, ich sei freigebig. Das wäre jetzt nicht das Erste, was mir selber eingefallen wäre. Aber der hat gesagt, ja, so erlebt er das. Und da war ich ganz überrascht. Weil manchmal ist es spannend, wenn man andere fragt, wer bin ich denn eigentlich so aus deinem Blickwinkel? Jesus macht es auch so. Er sagt nicht nur selber, ich bin der und der, sondern er fragt auch, wer bin ich eigentlich in euren Augen? Diese Frage stellt er einmal seinen Jüngern, als sie unterwegs sind, ganz im Norden von Israel, in Caesarea Philippi. Und da lesen wir diese Verse aus Matthäus 16. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi. Er fragte seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Sie antworteten, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere meinen, dass du Jeremia oder einer der anderen Propheten bist. Da fragte er sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Jesus fragt also erstmal, was sage denn die Leute so, wer ich so sei? Und die Jünger antworten, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist gar nicht so einheitlich. Schon damals gehen die Meinungen auseinander, wer denn Jesus ist. Und ich glaube, wenn man heute Leute fragen würde, wer Jesus ist, würden die Meinungen auch ganz auseinandergehen. Da gäbe es eine Vielzahl von Beschreibungen, wer Jesus ist. Das ist ein paar Jahre her, 2016, da hat ein Bündnis von Kirchen in der Schweiz mal diese Frage gestellt, tatsächlich. Die haben in der Schweiz Plakate aufgestellt, an öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen und Unterführungen und so. Und da stand drauf, Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann durfte man da reinschreiben, was man denn denkt, wer Jesus ist. Und da waren ganz spannende Sachen dabei, was man da so, die Leute so hingeschrieben haben, ganz interessante Beschreibungen von Jesus, manche kritischen natürlich auch und auch ein paar beleidigende, aber die spannenden waren eigentlich die überwiegenden. Ja, jetzt, ich sehe schon, wie ihr alle eure Augen anstrengt, ein paar kann man lesen vielleicht sogar. Also ich habe jetzt mal geguckt, Hirte und Tür und Brot habe ich jetzt nicht entdeckt, aber andere bildliche Beschreibungen, zum Beispiel Jesus ist König, schreibt da jemand, oder Jesus ist Freund, oder Jesus ist mein Retter. Genau, der Hammer kann man auf jeden Fall lesen, gell? Ist auch so ein Bild. Jesus ist der Hammer. Oder Jesus ist der Beste. Jesus ist mein Vorbild. Auch Flüchtling gewesen. Einer schreibt auch, Jesus ist Richter. Auch interessant. Daneben gibt es dann auch so abstraktere Bezeichnungen wie Jesus ist die Liebe zum Beispiel. Jesus ist Hoffnung. Jesus ist Friede, Trost oder Wahrheit. Kann man ganz viel lesen, könnt ihr alles auch noch mal nachgucken irgendwann, wenn ihr das mal genau wissen wollt, kann euch die Bilder auch schicken. Ganz kreativ finde ich das hier unten links, das gefällt mir besonders gut, Jesus ist ein Selfie von Gott. Super. Also Gott macht ein Selfie von sich und das ist Jesus, wo man ihn erkennen kann quasi. Also das finde ich sehr kreativ, gefällt mir sehr gut. Wobei das heutzutage vielleicht gar nicht mehr so die meisten teilen würden, dass man in Jesus auch Gott erkennen kann. Ich habe mich diese Woche mal ein bisschen beschäftigt mit den Ergebnissen von der neuesten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Das macht man alle 10 Jahre, so eine große Untersuchung, zum ein bisschen sehen, was Deutschland so glaubt und wo die Kirche so hingeht. Letztes Jahr kam das raus und da gab es eine Frage, die kommt hier ganz klein vor, da ging es um die Frage, wer Gott ist. Und da konnte man ankreuzen, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. Die Alternativen waren, naja, Gott ist irgendwie so was, ein höheres Wesen oder man weiß gar nicht, ob es ihn gibt oder es gibt ihn gar nicht. Und bei dieser ersten Auswahlmöglichkeit, dass Gott in Christus sichtbar ist, also dass quasi Jesus das Selfie von Gott ist, da haben nur 19% der Bevölkerung ihr Kreuz gesetzt. Ist jetzt noch nicht so überraschend in einer säkularen Gesellschaft, dass ein Fünftel sagt, Jesus ist Gott. Überraschend ist es, dass es die evangelischen Christen nur zu 29% angekreuzt haben. Das heißt, nur jeder Dritte in der evangelischen Kirche und auch bei 32% in der katholischen Kirche ist ähnlich, nur jeder Dritte in den großen Kirchen sagt, dass er in Jesus auch Gott sieht. Scheinbar ist das gar nicht mehr so, das bringt man offenbar nicht mehr so zusammen, dass man Gott sieht. Jedenfalls nicht, wenn man als Auswahl Alternativen hat, Gott ist irgendwie eine höhere Macht oder irgendwas Diffuseres. Schon interessant, wer ist denn Jesus dann, wenn man das schon nicht ankreuzt? Es gibt eben zahlreiche Antworten, ganz individuelle. Jesus fragt, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und die haben auch damals schon eine ganze Palette an Antworten, was die Jünger ihm da vortragen. Also die einen sagen, du bist der wiederkommende Elia. Der, der angekündigt ist, bevor der Tag des Herrn kommt, muss Elia wiederkommen. Vielleicht ist das ja Jesus. Spannend, dass man ihm das zutraut, dass Jesus dieser Elia, der Wiedergeborene ist. Andere sagen, du bist Johannes der Täufer, den man eigentlich gerade erst das Leben genommen hat, den man umgebracht hat. Offenbar traut man Jesus zu, dass der wieder auferstanden ist als Johannes der Täufer. Schon interessant. Oder manche meinen, du seist einer der anderen Propheten. Auch die haben ja irgendwann mal gelebt. Also man traut Jesus offenbar zu, dass er eine, schon vor der Auferstehung von Jesus hat man ihm offenbar zugetraut, dass er wieder eine Form von, ja, wieder jemand, zum, der wieder neu zum Leben gekommen ist, den es schon mal gab. Ist ja schon erstaunlich, dass man das Jesus zutraut. Ich finde, da steckt ganz schön viel Hochachtung Jesus gegenüber drin, dass da solche Antworten kommen. Daneben gab es natürlich auch noch andere Blickweisen, wer Jesus ist. Die einen sahen in ihm den Hochstapler oder den Irrlehrer. Manche haben in ihm den Unruhestifter gesehen. Auch da sind die Meinungen weit auseinander gegangen und der eine erlebt ihn halt so, der andere anders. Es hat meistens auch was mit der eigenen Situation zu tun, wie man Jesus sieht. Also wer damals von Jesus geheilt worden ist, sagt natürlich, bei Jesus ist vielleicht mein Heiler oder so. Während jemand, der jetzt römisches oder jüdisches Führungspersonal ist und der die Ordnung aufrechterhalten will, der sagt vielleicht eher, dass er ein Unruhestifter ist. Es hat auch ein bisschen was mit einem selber zu tun, wie man selber Jesus begegnet. Und ich glaube, dass es auch heute so ist, dass die Unterschiede in den Antworten auch daher kommen, weil wir selber unterschiedlich sind. Also jemand, der im Glauben groß geworden ist, wird Jesus anders beschreiben als jemand, der gelernt hat, dass man mit Religion sehr kritisch umgehen muss oder es ablehnen sollte. Schon weil er selber anders ist, weil man selber einen anderen Blick darauf hat. Jemand, der eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt hat, wird nochmal Jesus als jemand ganz anderes beschreiben. Und genau da, wo es persönlich wird und individuell wird, ist diese Frage nicht nur spannend, sondern auch bedeutsam. Wir hören in den Evangelien nicht, wie Jesus darauf reagiert hat, als man ihm sagt, wäre da, als wenn er alles angesehen wird. Es wäre spannend gewesen, was er sagt zu Elia oder Johannes oder Propheten oder so. Ob er erst gestaunt hat oder ob er müde gelächelt hat über das, was da alles kommt. Wir lesen vielmehr, dass er weiter fragt, nämlich, und ihr, für wen haltet ihr mich eigentlich? Und jetzt wird es persönlich für die Jünger. Das kann einen vielleicht schon ein bisschen in Verlegenheit bringen, wenn man als Jünger von Jesus die Frage gestellt kriegt, wen siehst du eigentlich in mir? So ein bisschen wie bei einer mündlichen Prüfung vielleicht, so stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn der das selber fragt. Vielleicht hat man Sorge, was Falsches zu sagen. Zumindest muss man Einblick geben in seine Seele, in das, wie man Jesus sieht. Hat schon ein bisschen was Entlarvendes, diese Frage, die Jesus da stellt. Aber er fragt die Jünger, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Wer bin ich für dich? In meinen Augen ist das eine ganz, ganz wichtige Frage für die Jünger. Dass die gestellt bekommen, ist für sie selber ganz, ganz wichtig. Denn als Nachfolger Jesu werden sie auch später gefragt werden, wer Jesus für sie ist. Als Nachfolger Jesu, wenn sie Zeuge sein sollen für Jesus, dann müssen sie sich auch mal Gedanken machen, wer ist denn Jesus für mich? Dann müssen sie eine Antwort haben auf diese Frage. Spätestens, wenn man sie danach fragt. Das muss gar nicht die allumfassende Beschreibung sein, die Jesus jetzt ins kleinste Detail abbildet, aber es muss zumindest vielleicht eine persönliche, ganz subjektive Wahrnehmung von Jesus sein. Die muss man schon formulieren können als Jünger Jesu. Weil man das eben gefragt wird. Später. Letzte Woche hat man eine Predigt gehört hier von Thomas. Falls ihr da wart, habt ihr sie gehört. Den wir als Zweifler oft so anschauen. Der sagt, als er dem Auferstandenen begegnet, du bist mein Herr und mein Gott. Und da macht er eigentlich genau das. Er antwortet auf die Frage Jesu, du bist für mich mein Herr. Ganz persönlich, ganz subjektiv, ganz individuell. Aber du bist auch mein Gott. Er gibt ein Zeugnis ab, weil er für sich eine Antwort hat auf diese Frage, wer Jesus für ihn ist. Hier in der Geschichte, als Jesus in Caesarea Philippi das fragt, da ist Thomas noch nicht so, dass er das gleich so sagen kann. Vielleicht grübelt er noch ein bisschen oder ist einfach zu langsam, weil der Petrus schneller ist. Denn in dieser Geschichte ist mal wieder Petrus, der die Antwort parat hat. Und das liebe ich ja so an diesem Petrus. Petrus, wie er lebt und lebt in dieser Geschichte, der nimmt seinen Mut zusammen und vielleicht manchmal auch seinen Übermut. Und er haut einfach mal einen raus und sagt, Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das sagt er an diesem Ort, wo alle möglichen Götter angebetet werden, wo die Römer den Gott Pan, also das Allgemeine als Gott anbeten und ganz viele Einzelgötter. Das kann man an der Stätte, wo die waren, heute noch sehen. Wenn man das besucht, diesen Ort, da sieht man diese Nischen, wo die Götterstatuen drin waren. Und hier seht ihr links auch das, was man als das Tor zur Hölle bezeichnet hat, wo man dann auch den Göttern Opfer gebracht hat und so weiter in Caesarea Philippi. Und an der Stelle sagt Jesus jetzt, du bist der Christus. Das heißt, du bist der Gesalbte, du bist der Messias, der, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn des einen, des wahren Gottes, sagt er an der Stelle, wo so viele Götterstatuen zu sehen sind. Das ist wirklich ein Statement, was Petrus da abgibt, ganz besonders an diesem Ort. Das ist Zeugnis, weil er eine Antwort hat. Die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, die ist immer ein Zeugnis irgendwie. Auch heute, auch wenn wir nicht am Götterkultort stehen, auch wenn wir anderen Menschen in unserem Umfeld sagen, wer Jesus für uns ist, ist das ein Zeugnis. Ein Bekenntnis. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darauf eine Antwort haben. Dass wir da nicht im Schweigen verharren. Dass wir nach den drei Punkten, nach Jesus ist, nicht still bleiben müssen, sondern auch was hinschreiben könnten. Für das, was man ganz allgemein über Jesus sagt, ist es wichtig, was wir über Jesus sagen. Wen wir in ihm sehen. Liebe Gemeinde, es macht einen Unterschied für unsere Welt und für das, wie Jesus gesehen wird, wie wir von Jesus reden. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ist er ein Geschichtenerzähler für dich? Oder ist er vielleicht vielmehr ein radikaler Revoluzer? Ist er für dich der einfühlsamste Seelsorger, den es gibt? Oder ist er für dich vor allem der Prediger, dessen Worte wie ein scharfes Schwert sind? Ist Jesus für dich ein Freund, so wie es für die Jünger war? Oder ist er für dich der Heiler, der dich geheilt oder gesund gemacht hat? Ist er für dich die Erfüllung der messianischen Verheißungen? Oder ist er für dich der Beginn eines ganz neuen Zeitalters? Ist er für dich König oder Knecht? Ist er Herrscher oder der, der sich hat ausliefern lassen? Ist er Gott oder Mensch oder beides gleichzeitig? Ist er ein Opfer für die Ungerechtigkeit der Welt oder ein Schöpfer eines ganz neuen Lebens oder alles irgendwie oder vielleicht auch nichts so richtig? Ist er Hirte oder manchmal auch Lamm? Ist er Brot oder Licht oder Weinstock? Was sagst du, wer Jesus ist? Was ist deine Antwort und zwar jetzt hier und heute? Du kannst nachher deine Antwort aufschreiben, denn draußen werdet ihr diese Plakate finden. Jesus ist in grün und da ist dann noch leer. Und wenn ihr dann nachher beim Gemeindeessen ansteht oder irgendwo da vorbeigeht und noch ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr selber mal hinschreiben, wer Jesus für dich heute ist. Wie gesagt, ganz subjektiv, muss nicht die einzige richtige Antwort sein, die gibt's nämlich gar nicht, sondern das, was für dich jetzt Jesus ist. Überleg dir das mal. Was schreibst du da heute drauf? Nicht so groß wie in der Schweiz ist dieses Plakat, aber mit dem gleichen Zweck, dass man sieht, wie andere, was andere in Jesus sehen und dass wir einander daran Anteil geben, dass man auch ganz allgemein weiß, wie wir über Jesus reden können. Und da hat diese Antwort wahrscheinlich mit dir zu tun, mit deiner Situation, mit dem, wie du Jesus jetzt gerade erlebst. Vielleicht hat es auch mit deiner Prägung zu tun, vielleicht hat es auch mit dem Umgang mit deiner Prägung zu tun, dass man manches auch vielleicht anders sehen will, wie man es schon gesehen hat. Ich bin gespannt, was da nachher alles steht. Und ihr werdet nachher auch gespannt, das alles lesen wahrscheinlich, was da alles steht. Das sehe ich euch jetzt schon da stehen und das alles lesen. Das ist hochspannend. Und es ist wichtig, dass wir das sagen können, wer Jesus für uns ist. Denn nur dann kann man auch über Jesus reden. Dann kann man auch von der Allgemeinheit erwarten, dass sie weiß, wer Jesus ist oder zumindest was dazu sagen kann. Christen müssen bekennen können, wer für sie persönlich Jesus ist, so wie es die Jünger auch können müssen. Deshalb ist die Frage nicht nur für die Jünger wichtig, sondern auch für uns. Wer ist Jesus eigentlich für dich? Der Simon also, der wagt so ein Statement und man hat den Eindruck, dass Jesus eigentlich ein bisschen überrascht ist, was er da so sagt. Da sagt Jesus ja, glückselig bist du, Simon. Man könnte auch übersetzen, gepriesen bist du, Simon. Gesegnet mit dem, was dich zu dieser Antwort gebracht hat. Und das warst du nicht nur alleine. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Liebe Gemeinde, dieser Satz, dass Petrus das vom Vater im Himmel hat und nicht aus sich selber, diese Worte Jesus sind für mich ein großer Zuspruch. Das heißt doch, dass Gott uns zeigt, wer Jesus ist. Dass es gar nicht nur auf uns selber ankommt, dass wir ihn erkennen können. Nicht nur auf unseren Intellekt ankommt oder auf unsere Frömmigkeit oder auf unsere Glaubensgeschichte, auf unsere Erziehung oder was auch immer, sondern dass es darauf ankommt, dass wir uns von Gott zeigen lassen, wer Jesus ist. So wie es Petrus eben auch getan hat. Der Simon war kein Einzelschüler mit seiner Antwort. Er hat einfach das gesagt, was Gott ihm gezeigt hat. Und das nimmt extrem den Druck raus auf diese Frage, wer Jesus ist. Den Druck, den ich vielleicht gerade so ein bisschen aufgebaut habe, als ich gesagt habe, Christen müssen bekennen können, wer Jesus ist. Das ist ja, ich wollte damit euch nicht unter Druck setzen. Und genau deshalb ist auch kein Druck, weil Gott uns selber sagt, wer Jesus ist. Wir müssen nur hinhören auf den Vater und uns Jesus von ihm vorstellen lassen. Die Erkenntnis, wer Jesus ist, ist nicht unsere eigene geistliche Leistung, es ist eine Gabe Gottes. Deshalb habe ich auch Hoffnung bis zur nächsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Da kann ich noch viel beten, dass Gott den Menschen zeigt, wer Jesus ist und sie hoffentlich dann auch hinhören. Und ich kann auch für mich selber und du kannst auch für dich beten, Gott, zeig mir doch, wer Jesus für mich ist, wer jetzt für mich sein soll. Zeig mir, was ich in ihm sehen soll. Gib mir diesen Blick und leite mich, sodass ich nicht nur mich selber lenke in meinem Blick auf Jesus, sondern dass du mir sagst, wer er für mich sein soll. Lass mich nicht meine Augen verschließen und nicht verdrehen, sondern öffnen für das, wie du mir Jesus zu erkennen gibst. Vielleicht ist für dich ja gerade der Hirte die passende Antwort, wer Jesus ist. Oder vielleicht ist vielleicht gerade aber auch der Weinstock, in dem man bleiben soll. Vielleicht ist auch die Wahrheit mit all dem Offenen, was diese Bezeichnung so mit sich bringt, oder irgendwas anderes. Jesus gibt uns mit den Ich-Bin-Worten ganz unterschiedliche Bezeichnungen, weil er uns damit auch hilft, dass wir ihn entdecken können aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und es gibt in der Bibel ja noch viel mehr als diese 7 Ich-Bin-Worte. Ja, man kann Jesus ja auch als König sehen oder als Quelle des lebendigen Wassers und was nicht alles. Ihr werdet es nachher auf den Plakaten draußen nachher sehen. Frag Gott danach, als was zeigst du mir Jesus jetzt gerade? Der Simon macht es so. Simon sagt einfach das, was ihm der Vater aufs Herz gelegt hat, und er lässt es dann auch auf seine Zunge legen. Zum Schluss noch eine Sache, denn das Christuszeugnis, das hat auch eine Folge. Das Zeugnis, das Petrus da ablegt, hat nicht nur eine Folge für die anderen, die das hören, dass sie da ein Beispiel bekommen, wen man Jesus sehen kann, sondern auch für ihn ganz persönlich hat es eine Folge. Es geht nämlich so weiter, die Antwort auf die Frage, wer Jesus für mich ist, zeigt ihm auch selber, wer er für Jesus ist. Und ich sage dir auch, sagt Jesus weiter, du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. An dieser Stelle wird aus Simon Petrus, the Rock, der Fels, der Grund für die Gemeinde, neben dem sogar die Höllenpforten, die man da an diesem Ort ja sieht, ihre Macht verlieren. Auf das Bekenntnis von Simon hin, dass er da sagen kann, du bist der Christus, folgt das Bekenntnis von Jesus zu Simon hin, du bist der Fels. Also auf das, dass Petrus sagen kann, wer Jesus für ihn ist, sagt Jesus ihm, wer er für Jesus ist. Und vielleicht nehmen wir das auch mal mit, dass auf deine Antwort, wer Jesus für dich ist, auch ein Hinweis drauf stecken kann, wer du für Jesus bist. Dass es für dich eine Auswirkung hat, wer du in den Augen Gottes bist. Mal angenommen, Jesus ist für dich gerade der Hirte. Dann bist du vielleicht wie das Schaf in seiner Herde, in seiner Obhut, von ihm geführt, geleitet, sowas. Das sagt was über dich aus. Und schon allein deshalb ist die Antwort, wer Jesus für dich ist, wertvoll. Oder wenn du sagst, für mich ist Jesus gerade der Knecht, der vor mir niederkniet und mir die Füße wäscht, dann bist du der, der von ihm geehrt wird, gewürdigt wird. Wenn du sagst, Jesus ist für mich der Retter, dann bist du der, der befreit und erlöst und gerettet worden ist. Wenn du sagst, Jesus ist für mich Brot oder Wasser des Lebens, bist du der, der von ihm versorgt wird, gestärkt wird. Was auch immer du nachher auf dieses Plakat hinschreibst, es kann auch was da drin stecken, wer du für Jesus bist. Und nimm diesen Gedanken mal mit, was deine Antwort über Jesus auch über dich selber sagen könnte. Nimm das zur Vergewisserung mit, wer du selber bist. Ich finde es extrem wichtig, dass wir wissen, wer wir selber sind, und dass wir uns das auch zusprechen lassen. Dass wir eine Sicherheit darin haben, wer wir sind in den Augen Gottes. Ganz besonders in den Zeiten, in denen Identität eigentlich immer beliebiger wird. Immer fragwürdiger wird, wer man denn eigentlich selber ist. Es war schon ein bisschen kurios diese Woche, als ich gerade an dieser Predigt gesessen bin und gerade an diesem Punkt war, wo ich darüber nachgedacht habe, dass der Petrus seine Identität zugesprochen bekommt von Jesus. Also dass er eine ganz neue Identität sich hat zusprechen lassen und angenommen hat, der Petrus, der Fels zu sein für die Gemeinde. Ist ja keine ganz einfache Sache, wenn man das so gesagt kriegt. Ja, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Das lässt er sich zusagen, der Petrus. Und im gleichen Moment, wo ich mir diese Gedanken mache, was das für uns bedeuten kann, kommt auf mein Handy die Nachricht, dass der Bundestag das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen hat. Ein Gesetz, das denen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind, möglichst viel Freiheiten geben will und sagen will, ja, Freiheit ist doch wichtig, man muss sich doch selber entscheiden, wer man selber ist. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir da gerade beim Petrus gehört haben. Ein Gesetz, das auf der Suche nach Identität so tut, als wäre es Freiheit, oder man müsste es anstreben, dass man sich selber bestimmt, sein Geschlecht nach Gefühl und Laune selber wählen zu können. In meinen Augen bringt es nicht Freiheit, sondern vielmehr Verunsicherung. Gerade bei denen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind. Und ich befürchte schon ein bisschen, dass das Erwachsene, aber vor allem langfristig auch Kinder oder Jugendliche, die ja fragen, wer bin ich eigentlich, die mit dieser Ideologie groß werden, nicht stärkt, sondern eher verwirrt, eher durcheinander bringen könnte. Dass man nämlich gerade dann in der Frage, wer bin ich, ganz auf sich allein gestellt ist und nur mit sich allein stehen gelassen wird. Das ist meine Befürchtung, muss man nicht teilen, ist jetzt was Politisches, kann man auch anders sehen, aber es hat mich halt getroffen am Freitagmittag, weil das so paradox und so gegenläufig war, dass der Petrus uns vormacht, er lässt sich von Christus die Identität zusprechen. Keine leichte Identität, aber das, was ihn ausmacht, das, was in den Augen Jesu ist, lässt er sich zusagen, und das wird sein Selbstbewusstsein im wörtlichen Sinn. Er wird sich seiner selbst bewusst durch das, was Christus ihm sagt, und nicht durch das, was er sich selber gibt. Er muss sich nicht selber suchen. Er wird davor bewahrt, allen möglichen Ideen, wer er sein könnte, ausgeliefert zu sein. Wir stehen, liebe Gemeinde, heute nicht an den Felsen wo Römer alle möglichen Götter verehren. Aber wir stehen in Zeiten, wo man das eigene Ego oder das Selbst, sich selbst bestimmen zu können, vergöttert. Und wo man sieht, was passiert, wenn man sich von Gott und von Jesus nicht mehr sagen lassen will, wer man denn ist. Das habe ich so erlebt im Nachdenken über dieses Gesetz. Wenn man nicht mehr akzeptiert, wer man ist, sondern das selber festlegen will, auch wenn es gegen alle Natürlichkeit steht, dann kommt eben sowas dabei raus. Deshalb ist ein Statement heutzutage, wenn man hingeht und sagt, ich will Gott zugestehen, dass er bestimmen darf, wer ich bin. Ich will hinhören und mir sagen lassen, wen siehst du in mir? Das ist ein Statement. Wenn man das sagen kann, dann ist man ein Fels heutzutage. Zum Glück lässt uns Gott nicht allein mit dieser Frage, wer wir sind, sondern er gibt uns Hilfen. Unter anderem darin, dass Jesus sich mit Ich-Bin-Worten charakterisiert und mit ganz vielen anderen Dingen gesehen werden kann. Das hilft uns auch bei der Frage, wer wir selber sind. Und damit entlasse ich euch jetzt aus dieser Predigt, auch in die nächsten Lieder, die wir jetzt hören, mit der Frage, für wen hältst du mich? Wenn Jesus sich das fragt, überleg dir mal, was du nachher aufs Plakat schreibst, auf dieses leere Plakat. Und wenn du online dabei bist, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Man kann unter dem Video auch Kommentare hinschreiben. Da kann man auch hinschreiben, wer Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, was man da gerne hinschreiben möchte. Und wer ihr selber seid, das kann Gott euch sagen. Amen.